Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Ja, liebe Podcast-Freunde, wir sind schon wieder mit einer neuen Folge dabei. Und das Mal machen wir unser Gespräch über das Telefon, weil die Distanz doch eher ein bisschen weiter ist. Am anderen Ende der Leitung hockt der Stefan Schmid, aber besser bekannt unter dem Namen Stempf. Herzlich willkommen.
Ja, ciao, Cousin. Alles klar?
Ja, bei mir schon. Bei dir hat man ein bisschen anders gelesen in der Zeitung.
Ja, war, aber jetzt ist es wieder gut.
Kommen wir sicher später noch drauf.
Alles
Für die Hörer, die dich nicht so kennen, kannst du vielleicht schnell etwas über deine Person erzählen?
Ja, ich bin Musiker. Ich habe schon bei verschiedenen Bands gespielt. Bekannt ist auch durch meine komische Frisur. Nur noch ein Hörnchen vorne raus. Das letzte Einhorn aus Graubünden. Früher habe ich bei Matzlik gespielt, dann die Imas Cool und so weiter. Jetzt wir haben noch den Second Trail und meine eigene Band Stempf. Das haben wir auch noch. So vielleicht zum Musikalischen. Ja.
Kommen wir sicher auch noch drauf.
Gut.
Die sieht man immer wieder mal in der Presse. So über, sag jetzt mal, alle Jahr einmal, ganz sicher, liest man in der nationalen Presse etwas oder du kommst irgend im Fernsehen. Und bist du dort eigentlich bekannt für, dass du das Herz auf der Zunge drehst? Das heisst, das entspricht mir natürlich, oder? Ich habe so ein Balkon-Philosoph gewungen, also ich habe gerne die Wahrheit sagt und nicht da so typisch Bünzli-Schweizerisch irgendwelche Aussagen macht. Und das macht es natürlich für uns auch interessant, in ein Leben hineinzuschauen, wie ist der das entstanden, die Figur, der Mensch, Stempf. Und gehen wir doch mal zum Stefan Schmid, der ist irgendwo geboren im Bündnerland.
Genau, in Chur.
In Chur aufgewachsen, in einer musikalischen Familie, oder wie war das?
Nein, also ich bin in Chur geboren, 1968, und nachher bin ich in Dems aufgewachsen, also 7 Kilometer nebenan. Mein Vater und meine Mutter, die haben mal Cello oder Geige und Geige gespielt, aber das ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei gewesen dort. Also das ist einfach so gewesen, weil man halt das Instrument gespielt hat. Ich glaube aber nicht, dass das dort so auf die musikalische Karriere ausgeht. Also in dem Sinne nicht recht musikalisch, aber bei uns ist immer Musik im Radio gelaufen oder auch der Bär hat viel Jazzplatten gelost und so weiter und so fort. Also ich bin schon immer von Musik begleitet worden. Aber meine Mutter sagt von mir, also immer wenn Musik war und schon, wo sie schwanger war, ich habe gerumpelt im Bauch. Also. So gesehen, ja, und das schon.
Also eben, man hat es gleich ein bisschen weit einfach halt miterlebt. Die ganze
genau,
Kindheit ist Musik ein Thema gewesen.
Genau, also für mich sicher. Also ich habe immer Musik mitgekriegt, aber so musikalische Familie würde ich jetzt nicht unbedingt meinen, ja.
Mehr vom Hören und nicht vom Handwerk her.
Genau, genau.
Und trotzdem ist ein grosser Teil von der Familie ist musikalisch geworden. Wie kommt denn das?
Also von meiner Familie?
Ja.
Jetzt meine Frau, die hat natürlich schon Geige gespielt, aber wir haben es nicht wegen dem kennengelernt, das war nicht wegen der Musik. Und mein Bub, der hat dann mal Schlagzeug gespielt, aber das macht er nicht mehr, der shootet jetzt halt einfach viel mehr. Das Fußball ist dort der König und meine Tochter, die ist etwa an der Gitarre dran, aber selten, nur wenn sie will. Also hat da auch niemand müssen.
Aha. Mhm. Gut, das ist ja klar, ich meine, so viel Musik daheim, der Vater schafft mit Musik. Klar.
Genau, dann die Tochter hat gesagt, nur weil du spielst, muss ich nicht auch. Sag ich, nein, das muss ich wirklich nicht.
Ja, ja. Hat sie recht. Ja, wie bist denn du der Kontakt zur Musik bekommen, also zum Musikmachen?
Ja, ich bin relativ schnell angefixt worden, wo ich dann, glaube ich, mein erstes, ich weiß, vom ersten Album war es von Kniss. Und dann, ich weiß auch nicht, ob das ist Alive Eyes oder so. Und das habe ich, glaube Brother war einer von diesen Songs, die ich cool gefunden habe. Und dann bin ich schon von dem ganzen Hardrock-Zeug natürlich angefixt gewesen, oder so. Und dann, das ist immer wieder los, gell, und bei Kiss ist natürlich dann auch noch, wenn du Kinder bist, dann hast du das ganze Jahr Fasnacht. Dann haben wir uns nämlich geschminkt und daheim Shows organisiert mit den Brüdchen. Das sind nur das Dritte gewesen, dann hat dann irgendein Vierter noch müssen dran glauben, auch noch, um sich auch noch schminken. Und dann haben wir das dunkel gemacht und das den Eltern vorgespielt. Und ich bin dann in Klavierunterricht mit, ja, also Blockflöte habe ich mir so wirklich klassisch.
Übelst.
Und dann Klavierunterricht, obwohl ich schon haben wir eine Gitarre spielen. Aber das hat mir eigentlich schlussendlich den Griff gut getan. Und dann mit irgendwie 12, 13 habe ich dann aus dem Sparta die erste akustische Gitarre gekauft.
Ja.
Und dann mal so ein bisschen angefangen, aber noch immer noch mehr auf Klavier. Und dann irgendwann ist die erste elektrisch gekommen. Und dann haben wir dann auch so eine Band gehabt. Und dann ist losgegangen. Mit 12 habe ich auch noch den Markus Kohler kennengelernt, also privat. Er hat Solothurn mit meinem Grossmutti gewohnt. Von der Krokus,
genau.
Der Markus Kohler. Und von dem habe ich das Blättchen gekriegt, also das Metallblättchen und Dingsblättchen und habe seine Gipsen dürfen anlegen. Und dann bin ich völlig, ab dem bin ich vom Rock'n'Roll-Virus befallen gewesen.
Also wirklich gerade direkt angesteckt, oder?
ja, das ist erst Kiste, aber wenn ich dann die Les Paul in die Hand nehme, seine Schwarze, dann ist dann gut gewesen, ja.
Ja, nachher hast du ja in dieser Zeit eigentlich an Rock'n'Roll oder an Hardrock, wenn man so will, nicht herkommen als zu einem Krokus-Gitarrist.
Nein, wirklich nicht. Weil dem, aber das Lustige ist eben, seitdem seine Großeltern haben nicht meine Großeltern gewohnt. Auf dem Papier bin ich ja in Solothurn, bin ich auch kein Bündner. Und dann sind wir mal daheim zu Tour und dann habe ich in dem sein Zimmer getroffen und dann ist er weg und hat mir ein bisschen Zeit und die Sachen auch ja, cool.
Sehr cool, ja.
Ja.
Ich kann mich ein bisschen reinversetzen. Ja. Ein paar Folgen zurück, Podcast, haben wir ja ein Interview gehabt mit dem Freddy Steady.
Ja, mit Frutig.
Genau. Und wenn dann deinem langjährigen Idol vis-à-vis hockst, dann fühlst du dich eben auch wieder wie ein kleines Kind, oder?
Ja, klar. Ja, ist auch ein cooler Typ, der Frutig.
Das ist so. Sehr im Boden geblieben.
Ja.
Das kann man bei dir auch sagen. Spielt der das Elternhaus, wo du vorhin hast gesagt, eher Jazz, eher ein bisschen klassisch gelost hat, sind die dir das Fundament geben? Trotzdem, dass ja du der Oberrocker bist und das Herz auf der Zunge drehst, bist du sehr bodenständig. So habe ich dich einmal gelernt kennen.
Ja, es ist auch so. Also wenn mich etwas stört, dann sage ich es. Und vielleicht bin ich nicht immer richtig, aber ich mag nicht einfach auf die Schnarre hacken und dann nachher ein Jahr lang unglücklich sein, weil ich etwas nicht gesagt habe. Das scheisse ich grundsätzlich an. Und das kommt nicht bei allen Leuten immer gut an, das ist klar, aber mir geht es so besser. Und wenn es mir gut geht, dann geht es denen rund um mich herum auch eben gut. Und somit ist die Lebensphilosophie relativ einfach.
Das
und für Musik ist es so, Jazz und Plastik hat mich schon sehr, sehr geprägt, oder? Aber dort ist dann aber umgekehrt, dass der Vater also gefunden hat, ja, aber jetzt, was los ist da für so einen hohen Seich? Vielleicht, wo ich mit Melvis angefangen habe, ja. Und dann bin ich zu Beatles Kiss, dann ist er dann immer so einen Schritt hinten nachgekommen und dann hat er immer so, ja, du, aber die Kiss, die sind schon noch gut gewesen, wenn ich dann aber schon bei AC/DC und Iron Maiden gewesen bin, oder? Hat er das schon wieder melodiös gefunden und dann hat er eigentlich dann können von mir lernen, weil das Jazz-Zeug und die Klassik-Sachen, das habe ich ja dann schon kennt gehabt. Weil das habe ich ja dann schon von null aus mitgekriegt, oder?
Aha.
Genau.
Anspruchsvolle Musik.
Genau. Ja.
Mit 12, dort sind wir geblieben hängen vorher, deine erste Schülerband, ist das...
Nein, die Schülerband ist später, die ist etwa 15, ist die dann gewesen.
Aha.
Die Gitarre, die alte, die ist etwa 15. Ja.
Weißt du noch, wie die geheissen?
Ja, Find Out, ja. Das haben wir dann wirklich herausgefunden, was es braucht, um ein bisschen auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu gehen. Ja.
Und dort war klar für dich, du willst das beruflich werden, oder?
Genau, das ist für mich das ziemlich schnell klar, aber eigentlich auch schon vorher. Also ich habe schon auch noch geshootet, ich habe fast wie ein Haufen Buben das auch machen, bin ich am Ende gewesen, aber ich war nicht so ein guter Shooter gewesen. Also in dem Sinne, mich hat man dann in den letzten 20 Minuten noch können bringen und dann habe ich mich noch das Goal gemacht, aber wenn ich mich einem Ball blöd angeschossen habe, bin ich meistens am richtigen Ort gestanden. gemacht und habe dann auch so gemacht. Und dann, ja, das war für mich schon klar gewesen, dass ich eine Musikkarriere oder Musik machen will, weil das hat einfach sehr Spass gemacht. Mit den Jungs im Proberaum dort und go Lieder zusammen schustern. Wir waren nicht eine Coverband gewesen, wir haben es einfach selber komponiert gehabt. Mhm. Und das ist, wir haben den Weg gewählt, dass mit dem Cover später gekommen, aber es ist je nachdem, fängt es auch mit Covers an und so und üben länger daheim. Und weil wir das auch noch nicht können, haben wir selber komponiert und sind diese Lieder selber entstanden. Und das hat schon extrem Spass gemacht. Oder?
Das kann ich mir vorstellen. Vor allem eben, es ist dann nicht irgendwie abgekupfert, oder?
Nein, definitiv nicht. Und gleich, ich sage immer, man schießt nur das, was man gegessen hat. Man ist ja beeinflusst, oder? Und dazu mal, dass jetzt, bei der einen von uns ist dann Marillion und Genesis noch sehr im Trend gewesen. Ich bin dann eher mit der Gitarre auf der härteren Seite gewesen, was dann nämlich immer ein bisschen zu auch spanniger geführt hat. Ja, könnte man ein bisschen mehr dort durch. Aber dann, ja, hat man dann aber gleich immer wieder einen Weg gefunden, was man für Musik macht, ja.
Weißt, wenn ich so zurückdenke, mit 15 habe ich zwar schon gewusst, was ich dann mal lehre.
Ja.
Aber das ist nur begrenzt aus einer inneren Überzeugung rausgekommen. Oder? In dem Alter, wenn ich heute auf die Zeit zurück. Gibt es so einen zündenden Moment, wo du weißt, wo du kannst sagen.
Ja, selbst sagt auch meine Mami, also schon wo ich 17 war, sage ich gesagt habe, entweder werde ich Astronaut, Formel-1-Fahrer oder Rockmusiker. Weil das sind die drei Sachen, die ich gesagt habe. Und dann ist es der dritte geworden. Das ist schon, das ist bei mir sehr alt, die Überzeugung.
Aha.
Und dann nachher ist das schon klar gewesen, wo wir die Band auch machen, dass das in die Richtung geht. Und ich habe dann auch nach einer Lehre angefangen, als Tiefbauzeichner. Und da habe ich mir vom Papa so zugeschoben gekriegt, weil er hat gesagt, dann hast du eine Stelle für das Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, aber das ist wahrscheinlich nicht so da. Und dann haben wir das 2 Jahre gemacht und dann aufgehört, weil, also der Duschfüller und ist unter Lineal, das sind meine Feinde gewesen, oder? Also, dann ist die Lehre in dem Sinn auch nicht so gut gewesen. Und das Rasierklingen, um auf dem Pergament auszuputzen, das ist mein Freund gewesen. Und dann habe ich dann das aufgehört und habe in einem Musikhaus, Detailhandellehre gemacht. Ganz cool.
Oh.
Ja, und nachher bin ich noch ein Jahr gearbeitet, habe gespart und bin dann auf Los Angeles in der Schule.
Also so berühmte Rock.
Genau, GIT. Genau. GIT hat das gesagt, genau. Das war ein Jahr und dann noch ein Jahr sonst umeinander. Habe die Schule aber auch nicht abgeschlossen in dem Sinn, weil das Leben nebendran ist viel, viel spannender gewesen. Also vom Rock'n'Roll hat man in Los Angeles nebendran viel mehr gelernt. Aber mit schon auch profitiert vom Gitarrespieler. Aber habe nicht mit einer Note dann das abgeschlossen gehabt. Und das ist dann mehr. Also so unterwegs sein mit anderen, die Musik machen, in verschiedenen Kellern, wirklich in düsteren Gebieten auch und so. Und ja, spannend gewesen.
und dann kommst du ja dann auch mit der Real Music, kommst du ja dann wirklich in Kontakt.
Ja, definitiv, ja.
Das sind ja die Leute, die sich der Musik verschreiben, die wir wahrscheinlich Homeless nennen oder so. Auf Schweizer Niveau, oder? Weil sie einfach ausgeben für ihren Traum.
Ja, weil sie auch nichts anderes haben. Weißt du? Also, das ist in der Schweiz ist das immer noch so ein bisschen das Ding. Es ist immer so ein bisschen, ja, ich mache jetzt mal Musik und sonst habe ich ja immer noch Plan B. Aber die meisten fahren da halt in der Schweiz Plan B.
Mhm.
Oder es gibt schon solche, die es dem verschreiben, die ordnen dem sehr viel unter. Heutzutage, denke ich, zwar ist es nicht mehr zu fest wegen der Musik mit dem wirklich Scheissdreck, der läuft, muss ich sagen, wo wirklich ziemlich seelenlos daherkommt und nur noch auf dem Computer gemacht ist, dort geht es mehr um den berühmt werden. Und den Approach, den habe ich nicht. Es muss um Musik gehen, weil Musik ist etwas, wo treibt, wo dich glücklich macht, wo du die Emotionen kannst ausdrücken kannst, du kannst so viel reingeben. Und wenn es dann einfach nur noch Computer ist und nur noch Autotune, dann finde ich, es ist einfach wirklich sehr seelenlos, dann geht es nur um Kommerzialität. Leider heutzutage tritt das Radio die Welle mit. Das ist blöd, dass so Zeugs eben auch gefördert wird, weil gute Musik läuft eigentlich fast nicht mehr. Außer sagen wir jetzt mal auf SRF 1, aber das hat vielleicht eben auch mit dem Alter zu tun, weil auch wieder Deep Purple mal kommt oder Krokus und so. Und den Rest kannst du fast alles spülen. Das ist so recht schlimm.
Ich bin zuversichtlich in die Zukunft.
Nein, es wird besser.
Es wird besser, wenn man so ein bisschen geht, Charts aus London geht hören. Dann höre ich doch da einige Songs bereits drin, wo ich das Gefühl habe, ich sei irgendwie zurück in den frühen 70er Jahren in San Francisco. Also wirklich. Und das stimmt mir zuversichtlich, wenn wir wieder ein
bisschen. Ja, das finde ich schon auch. Es gibt auch viele wirklich coole Junge, die wieder Instrument spielen. Nicht nur Knöpfe drücken, wo wirklich Instrument spielen können. Und dann merkst du, da kommt wieder viel mehr Leben raus, oder aus dem ganzen Zeug. Es gibt super gute Mundartmusiker. Ich finde zum Beispiel der Adi Stern. Mhm. Das ist ein Top-Musiker und der schreibt auch hure coole Songs. Weißt? Also man kriegt noch alles allerdings an. Aber es gibt so einen Teil davon, wo wenn es so ein bisschen in das Trappige, Hip-Hopige reingeht, wo einfach nur noch, da findest du nur noch, ja, sorry, das ist eine Computerstimme, das kann jeder machen. Das kann wirklich jeder machen. Du hast ein Gerät daheim, singst relativ falsch rein, dass der Effekt mehr auslässt, oder? Mhm. Und nachher tönt das so. Klar muss man gute Melodie haben. So. Aber es ist einfach sehr seelenlos oder so.
Es kommt mir auch so rein. Also das ist, was mich auch fasziniert ist, wenn der irgendmal neu mal Musik läuft und eine gute Stimmung ist, was schon länger nicht mehr vorkommt, aufgrund der Situation. Aber dann die Leute gehen eher ab, wenn DC läuft, wenn die alten guten Songs kommen, dann erreicht es einfach die Leute auf der kompletten Altersbandbreite. Und das zeigt das mir auch wieder, das ist einfach, das ist das, was in die Seele geht, oder?
Ja, das sind ja die Songs, die über die Jahre bestanden sind, oder? Mhm. Also ich sage immer so, also meine Tochter, die schaut jetzt viel so TikTok-Filme. Und dann, also was tut da, ich sage nicht, los das nicht, weil das mit mir meinem Vater checken, und das mache ich nicht den Fehler. Aber dann ist es so, die 15-sekündliche Wiederholung, etwa 10 Mal hintereinander, dort kriege ich dann langsam, ist das, ein bisschen, ich bin einfach nicht mehr so cool, sage ich, du kannst nicht mal den ganzen Song los. Und dann sagt sie, nein, das ist TikTok. Sag ich, okay, dann schau einen anderen Film. So, weißt du, wenn ich im Auto hinten bist und dann nachher läuft das die ganze Zeit. Und auch dort, aber auch bei ihnen ist es so, ich sage, ja, du, aber der Song, der schafft es nicht über die Zeit. Weißt du, also, das in 20 Jahren ist, wird jemand sagen, wow, was haben wir da gelost? Und dann ist dann aber eben lustig, weil die Generation, sie ist jetzt 15, sie finden halt Bohemian Rhapsody schon auch brutal cool. Oder auch Sachen von AC/DC, die man ihr sagen hat. Du weißt, du bist ein breiter Musikgeschmack, weil wir haben ja auch nichts verboten, die sollen auch alles hören. Oder? Also früher bei mir ist das, der hat man das lieber, hätte Rockmusik, das hätte man am liebsten verboten, weil gut, das gehört nicht zum guten Ton. Heutzutage ist das anders, oder?
Es ist natürlich auch alles neu gewesen, was gekommen ist. Heute ist nicht mehr neu.
Genau, das ist ja so. Das haben wir unseren Kindern voraus. Wir haben alles schon erlebt, oder? Kommt fast nichts mehr neu, oder?
Das ist so, ja.
Oder, ja, und dann spannend kommt vielleicht jemand mal.
Ja, es ist nicht negativ belastet. Es ist eher schwieriger, halt heute auch etwas Innovatives wieder zu bringen. Und es ist alles schon wieder da gewesen, oder? Ich schreibe ja zwischen selber auch ein Liedchen oder so. Und das kommt eigentlich nie vor, dass Mitmusiker nicht sagen, hey, das ist doch der Song, das tönt wie der Song, weißt du, bist immer irgendwo, lernst du noch immer nach, oder?
Das ist ja so, aber du bist ja von irgendwo bist beeinflusst. Also, das wäre nicht natürlich, wenn du jetzt quasi nur Götterfunken hättest, weißt du, weil schlussendlich sind wir auf dem temperiert, wohltemperierten Musiksystem da drauf und dann hat halt einfach die 12 Halbtöne. Und das ist gut möglich, dass sich dort mal etwas ähnelt, obwohl wir noch eine Haufen Kombinationen haben, die wir vielleicht noch nicht so fest gebraucht haben. Aber dann passt dann halt das eine mehr. Und in der populären Musik ist es schon so, also mit 3 bis 4 Akkorden schreibst du einen sehr guten Song, wenn du eine gute Melodielinie schreibst.
Das ist so.
Und dann ist gut möglich, dass das halt mal ein bisschen ähnlich ist. Also, ich habe auch viele Leute, die bei mir sagen, so, hey, du hast einen hohen Beatles-Chip eingebaut, weil ich liebe Beatles. liebe Beatles, so vom Harmonischen her ist das immer sehr spannend, aber das hat vielleicht dann damit zu tun, wenn ich Halbtöne setze oder den Akkord oder die Intervalle in Verbindung bringe mit der Gesangsmelodie, denke, dass es so Spannungen drin gibt in der Harmonie. Oder?
Es zeigt eben auch, wie tief die Musik gegangen ist, oder? Dass man es immer wieder vernetzen kann.
Ja, sehr, sehr tief, ja.
Das ist ja so. Wir sind irgendwo an der Zeitachse nach der Lehre gelandet. Du bist in L.A. In
Amerika, ja, genau.
Genau. Hast du eine Story aus dieser Zeit?
Boah, da gibt es einen Haufen Storys. Also wir haben dort so... Also mit den Mädels ist es einfacher gegangen als daheim. Auch, weil die sind so ja, empfänglicher gewesen und wir haben so einen süßen Schweizer Akzent gehabt. Und die Amerikaner finden das im Gegensatz... Zu anderen Leuten noch cool, oder? Also, wenn mit so einem etwas redet, auf Englisch, dann kommt der Schweizer, das ist ja der Akzent, ist nicht richtig, oder? Aha. Und die Amerikanerinnen haben das damit noch süß gefunden. Darum übrigens ist auch Scorpions in Amerika sehr, ja, sehr berühmt, weil die es eben seinen deutschen Englisch-Akzent cool gefunden haben, oder? Und in der Schweiz wird dann da ein bisschen gewäffelt, blablabla, oder? So sind halt Schweizer, gell?
Das ist so.
Das ist natürlich lässig gewesen und hat sehr viel Musik mitgekriegt, auch in der Schule. Und also hat wirklich dort gewesen, wo der Rock'n'Roll stattgefunden hat, oder?
Mhm.
Das ist, wenn ich vielleicht da geblieben wäre, wäre ich vielleicht mehr im Mundartsektor nachher gewesen oder geblieben, oder ich weiss es auch nicht. Aber dort hast du das wirklich gelernt. Weißt du, dann sind wir halt im Rainbow in Ausgang, wir sind ins Casaris zu Konzert schauen, wir sind ins Troubadour zu Konzert schauen und dann ist dort wieder eine grosse Show gewesen. Einmal sind Van Halen direkt vor uns gesetzt, wo wir an einem Toto-Konzert sind. Und mein Kollege hat dem Alex den Zigaretten ausgelehnt, dass er sie am Medi gehen kann. Und das ist wirklich, das hat uns stattgefunden. Mhm. Mit dem Lemmy sind wir viel getankt
im Rainbow.
Und dann ist der Chris Holmes von Wasp, ich habe gesagt, dort gewesen. Und der hat wüste Stories über seine Ehefrau, über die Lita Ford erzählt. Also wirklich, also Vollgas. Also das, du hast wirklich das gelebt gehabt. Ja. Nach zwei Jahren bin ich dann wieder zurückgekommen. Aber das ist natürlich, als ja, wenn du bei einem 21 bist und quasi legal auch einen Drink darfst nicht, dann ist das natürlich unerlässig gewesen. Ja. Für uns, und wo wir zurückgekommen sind, hat man natürlich, bist du mit einem anderen Selbstvertrauen zurückgekommen, bist auch besser gewesen, natürlich im Spielen, weil du viel gemacht hast. Und dann ist es dann weitergegangen. Und dann bin ich dann das erste Mal zu Matzlik gegangen, wo bevor der erste CD, bevor die rausgekommen ist. Und, aber das habe ich aber nicht lange mitgemacht, weil das Personal hat das dann nicht gestimmt. Ja.
Okay.
Mhm.
Ja, du bist ja wahrscheinlich auch mit einem völlig anderen Groove zurückgekommen, oder? Der Mr. Dürer würde jetzt sagen, in die nebelgraue Suppe von Solothurn zurückgekommen, oder? Da kommst du ja
schon genau, an. Der Vonrohr, den habe ich dort auch ein paar Mal gesehen, weil die sind damals auf Scouting-Tour für einen Drömer. Das ist ja dann nachher der Hena Habecker geworden, oder?
Aha.
Und dann hat man der Herr Dürer Schuppe mal im Cat and Fiddle gesehen, seinen Tee trinken dort. Und er hat dort schon immer gerne seine Ingwerwurzeln ins Wasser reingehauen dort. Ja. Dann hat man auch mit dem natürlich etwa mal ein, zwei Wörtchen geschwätzt. Ja, genau. Aber der ist immer der Spiel im Kettenzügel gesessen.
Ja. Okay. Hast du noch Kontakt zu ihm heute?
Nein, nicht. Also wir kennen uns auch nicht wirklich. Also wir haben uns mal nach meinen Fernsehgeschichten mal gesehen. Und letztes Mal, wo ich ihn gesehen habe, hat er eben schon nicht mehr richtig gewusst, wer ich bin. Das ist beim Foo Fighters Konzert in Bern, oder? Da hat man gesagt, ja, hilf mir noch mal schnell. Wer ist jetzt da? Und dann das gesagt, aber ich habe immer mehr Kontakt mit ihm. Also, oder wenn ich den Cocky sehe, habe ich immer Freude, und er kennt mich auch. Und der Vonarbe auch. So. Ja, genau. Und der Freddy natürlich auch.
Ja.
Das wissen wir auch. Genau.
Ein Volkstümlicher, genau. Und dort bist du ja in Projekte reingekommen, die bestanden haben.
Genau.
Und dort hast du ja eigentlich nicht dein eigenes Ding können machen.
Nein, das hätte dann immer eigentlich müssen nach, wie soll ich sagen, das ist dann halt nachher nachher gekommen, ja. Also in der ersten Matrix-Phase, dort sind die Songs schon bestanden und die Scherben ist ja dann nachher auch relativ in Top 20 da in die Hitparade gekommen. Also da bin ich aber nicht mehr drauf gewesen auf dem Viertel, ich bin ja wohlgemerkt. Und dort habe ich auch nicht mitgespielt, aber ich bin mehr quasi für die Live-Version von der Band mit gewesen. Und damals ist natürlich ein Top 20 etwas anderes gewesen als heute. Höchstens ein Top 20, wenn du vielleicht 100 oder 200 CDs verkauft hast und vielleicht wenn du auf dem ersten Platz bist, hast du 1000 oder ein paar mehr verkauft oder weniger, weil das ist ja verkauft, das ist ja mal ein anderes Thema gewesen, weil heute halt die Art und Weise, wie man Musik hört, das alles verändert hat und mehr halt auf das Streaming übergegangen ist, was auch okay ist. Und dazu war es, gell, das sind gerade irgendwie 10.000 oder 8.000, 9.000 in der ersten Woche raus und dann bist du aber nur Platz 17 gewesen oder so. Dort bin ich dabei und dann nachher ist das, hat das aber eben nicht geklappt und dann bin ich wieder zurück auf New York. Und dort wollte ich in eine Rockband einsteigen und als ich dort angekommen bin, haben die gefunden, sie machen jetzt Country. Ja, das heisst, dass ich in New York bin, dort ein bisschen geschafft habe an einer Bar und nach 7 Monaten ohne Musik machen eigentlich dann wieder zurück bin. Und dann ist dann meine zweite Dings gekommen, dass ich dann da von da aus dann, da noch zu Gebünden etwas weniges gemacht habe und dann noch das zweite Mal dann zum Abklick bin, wo dann die Besetzung auch wieder ein bisschen verändert war.
Aha.
Das hat dann ein Zeitchen angedauert. Und das ist dann auch noch aus dem ist dann Sandimas geworden. Und dort sind wir auch etwa auf Tour gewesen, weißt du, mit dem Nightliner und so. Ein bisschen, ja, Rock'n'Roll.
Ja, das ist da, wo ich träume davon. Genau. Ja, und dann ist dann gleich mal die Zeit gekommen, wo wir uns auch lernen kennen, wo du dann auf Biel gezögelt bist.
Genau.
Und den Urs abgelöst hast, bin cool.
Genau, das ist so, ja. Dort bin ich nachher, ja, wann ist das? 2005, glaube ich, das ist Lust, ist gerade rausgekommen. Und ich komme dort auch im einen Video, komme ich mal vor, dort springe ich mal in den Säge rein, beim Arschloch-Video sieht man mich mal mit dem Boot. Da bin ich einfach schon vorhanden gewesen bei dieser Platte. Ja.
Genau. Dann hast du aber noch längere Haare gehabt, ich kann mich irgendwie erinnern, mit Cowboy-Hut und Schotterrock.
Genau, das ist genau so gewesen. Ja. Cowboy-Hut und Schotterrock. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dann immer mehr auf der Iro zugesteuert und das ist dann aber auch immer mehr richtig Glatze mit Hörnchen. Hat sich das jetzt verflüchtigt, weil das halt nicht mehr so viel ist, die sind himmelwärts gegangen, die Haare. Ja, haben wirklich vom Zügel unten bis jetzt, also, das habe ich jetzt gerade alle Frisuren durchgemacht.
So entstehen Markenzeichen, schau.
Ja, genau.
Das kann das Ziel sein. Das,
ja, genau.
Du sagst, jetzt lasse ich mir eine Glatze wachsen, oder?
Ja, genau. Das ist so, haben wir Mühe gegeben.
Du hast eigentlich die stärkste Zeit, denke ich, hast du mit Cool erlebt, wo es so richtig abgegangen ist.
Definitiv, ja, wahrscheinlich auch für sie. Das ist so, das ist so richtig Highlight gewesen, ja. Ich hatte das noch hochgekommen mit Bands, wo ich drin war. Dort, wo ich drin war, ist dann am meisten abgegangen. Ich würde jetzt nicht sagen, das liegt an mir, aber es liegt schon auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also, das kann sein. So, wir haben der Schweizer Sache, ich weiß auch nicht, wir sind, glaube ich, für diese Platte haben wir, glaube ich, 70 Shows in New York gespielt und das in der Schweiz. Also das heisst, wir werden in der Deutschschweiz sicher auch ein paar Clubs zweimal gespielt. Das war eine riesige Tour, wir waren die ganze Zeit nur unterwegs. Und das war auch immer spassig mit den Jungs. Oder? Ich glaube, es ist dann auch irgendwann mal vergeist, aber es war immer recht ein lustiger Haufen. Also, und ja, das gibt es viele gute Erinnerungen.
Danke, ja. Oh. Wir haben es näher erkennen, dass...
Genau, du bist über Rodencoach.
Genau, ne? Richtig. Und dann irgendwie mal bin ich noch die Gitarre-Rode gewesen, genau. Und
genau.
Ich kann mich auch noch an das letzte Konzert erinnern. Das war nämlich in Bargen gewesen, am Jubiläum von der Ahrenbierbrauerei.
Ah ja, genau. Das stimmt. Ja, das war cool gewesen. Das war auch pumpenvoll gewesen und noch viel Geschenke gekriegt von den Leuten und so. Ja, das war offizielle Verabschiedung gewesen.
Genau.
Dort, ja.
In guter Erinnerung.
Ja, definitiv. Ja, das war lustig gewesen und ja, auch noch jetzt noch zum Teil Sachen daheim, die ich dort gekriegt haben, oder jenseits Zuschauer, die unterschrieben haben auf eine kleine Leinwand. Und ja, es war sehr herzlich. Und ich habe gemerkt, dass die Leute mich gerne hatten. Das habe ich gemerkt. Ja. Aber auch die Leute, die um mich herum waren, die habe ich eben auch gerne gehabt. Das ist einfach so, hat auf Gegenseitigkeit beruht. Oder? Obwohl, wenn mir einer auf den Sack ist, dann haben wir es auch gesagt, weil dort bin ich sehr ehrlich und das nehme ich kein Blatt vor den Mund und das mag ich auch nicht.
Das ist eben auch richtig. Ich denke, wenn die Chemie nicht würde stimmen, dann bringst du die Freude nicht auf die Bühne und dann funktioniert es eben auch nicht. Das
genau.
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn die Spielfreude da ist, dann hast du auch das Feedback aus dem Publikum. Und der schaukelt sich auf, oder? Und der spielst du einfach auch hure geil. Das ist einfach so.
Das ist ja so. Ja, und je mehr du das gespielt hast, natürlich auch. Also, wenn zu üben, kommt immer noch dazu. Aber nachher, wenn du natürlich extrem viele Shows spielst, also du bist immer nach der 30. Show, oder sagen wir jetzt mal, meistens besser als nach der ersten, weil stimmt irgendetwas und dann hast du den Job verfehlt, wenn du bei der 30. immer noch gleich bist wie bei der ersten. Und dann geht das auswendig. Und wie cool, sind wir so intensiv in Touren gewesen. Also wenn wir damit irgendwann wieder eine Tour abgeschlossen haben, dann ist das Zeug aus dem FF geschossen. Weißt, das ist alles automatisiert gewesen. Und das ist schon cool. Also, oder auch wenn wir so auf Nightliner-Touren gewesen sind, dann bist du Show 1, Show 30. Und das ist innerhalb von vielleicht 5 Wochen, oder hast 30 Shows gespielt.
Ja.
Dann bist du zurückgekommen, hast noch eine Haie-Show gespielt und das Zeug, dann kommt das aus unseren Kanonen. Oder? Und das begeistert die Leute auch. Das Zusammenspiel, das so tight sein und das so aufeinander hocken, das merken die Leute auch. Sie wissen zwar dann nicht genau warum, aber wenn das alles so kommt wie eine Kanonenkugel voll ins Gesicht rein, dann tut das schon extrem, oder?
Ja, richtig. Das ist eben, wenn der berühmte Jumbo Jet startet vor der Bühne aus, oder? Und über
genau.
das Publikum genau. ausgeht.
Ja.
Dann ist ich glaube, was bist du bis 2011 bist bei Kuhl gewesen. Und
genau.
Er ist der Name Stempf als Alleinstellungsmerkmal. Hast du dann auch von einsetzen? Hast du auch von dein Ding machen, oder?
Genau, also während Kuhl bin ich noch für den Fernseher gewesen, Kampf der Chöre. Das hat auch nochmal einen Schub gesehen.
Genau, ja.
Auch dort. Man hat gesagt, ja, es war ein bisschen Fahrtupfer für die Serie dort. Und halt auch dort habe ich halt auch mein Herz auf der Zunge gedreht, oder?
Richtig,
also, ja. Was auch nicht alle immer mögen haben. Und ja, nachher habe ich dann ab 2013 ist dann mein erstes Album rausgekommen, ja. Solo. Da habe ich wirklich dann können das machen, was ich wollte. Oder wollte. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht, aber dann so auch vom Schreiben her.
Einfach die Seele rausgedreht. Oder?
Genau.
Ich sage immer noch, wenn ich deine Musik höre, also ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Heavy Metal, hat man dem dann gesagt. Heute sagt man dem Hair Rock oder Dad Rock. Mit Black Sabbath, Ozzy Osbourne bin ich durch die Kinderstube, sage ich jetzt mal. Oder
ja, die Pubertät. Okay.
Und wenn ich die Sound höre, dann ist das für mich der Ozzy Osbourne Sound, aber astrein in die Neuzeit transportiert.
Okay. Danke, freut mich.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist oder nicht. Es kommt immer darauf an, was man selber gerne.
Ich singe irgendwie etwas anders, aber wenn es gitarristisch und von den Instrumentalisten so hose, dann ist es durchaus ein gutes Kompliment.
Ja, also ich schaue es natürlich schon als Kompliment, weil ich halt nach wie vor Ossi-Fan bin. Aber es hat so etwas Dunkles. Die harten, satten Riffs, das gefällt mir halt. Aber die Melodien und die Lines, die sind eher sehr romantisch.
Ja, das haben wir vielleicht eben meine Beatles-Wurzeln wieder zum Teil zum Trägen.
Aha.
Ja, das ist gut möglich. Ohne durch den Bolz und oben drüber. Also, es ist immer melodiös. Ich bin kein Schreihals oder ich bin kein Growler.
Also, das kannst du zu gut singen, ja.
Ja, das ist ja halt, melodiös. Und mir gefallen Melodien, ich stehe drauf, also ich bin Melodie-Junkie. Mir gefallen auch Harmonien in der Gesang, wenn das abgeht wie eine Band, wenn die zu vierte sind und es stehen vier Mikrofone dort und jeder singt gut, weißt du, auch für Backing Vocals, dann ist natürlich das brutal, dann brauchst du keinen Keyboarder. So gesehen.
Ist so, ja.
Dann hast du
die
vier Tasten,
die drin sind. Ja, das ist einfach geile Hörchen halt rein. Das ist so, ja. Wenn man die googelt, dann findet man relativ wenig. Das heisst, man findet auf Wikipedia kein Bio von dir.
Ja, weil ich die sicher nicht selber schreibe, wie sie Haufen machen.
Genau.
Also die meisten, ich weiss, Haufen Schweizer Künstler, die nennen keine Namen, die haben sich selber rein tun. Ja. Und dann habe ich gefunden, das mache ich sicher nicht. Also, das können die Leute nicht sagen, wenn sie begrüßen.
Und auch auf deiner Homepage hast du kein Bio?
Nein, nicht wirklich. Es ist auch nicht wichtig, was es war. Also, klar, man kann ja immer wieder das hineinschreiben, man hat dort, das und das. Aber es ist alles klasse. Es ist gut, es war für mich gut und für die Zeit für die anderen Leute auch. Und was jetzt ist wichtig.
Aha.
Und ich kann nicht in der Vergangenheit leben, ich kann nicht in der Zukunft leben, ich muss genau jetzt. Und anders geht es nicht. Also wenn jemand das anders kann, dann muss ich staunen, aber ich glaube es eben nicht. Und darum soll man sie jetzt auch schätzen, oder?
Das ist definitiv so. Jetzt ich als Balkon-Philosoph sagen, du bist die Person aufgrund von deiner Geschichte. Wegen dem bist du genau der, wo du jetzt im Moment bist, oder? Und von dem denke ich da, das ist meine Meinung, darf man auch stolz sein auf das, was gegangen ist. Und ob jetzt das immer gut war oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das bist du.
Du lernst halt. Also man hat auch Fehler gemacht im Leben und von denen lernt man noch viel, viel, viel mehr. Aber grundsätzlich bin ich stolz auf das, was früher war. Erzählen auch gerne darüber, aber das, was jetzt ist, das ist wichtig, weil das mit dem Leben, oder?
Ja, das ist so. Aber es hat doch schon anders ausgesehen, von wegen mit im Leben. Du legst mir das Stichwort gerade in die Hand.
Ja.
Das ist ein paar Wochen her, wo man den Hä-Moment, unser Podcast heisst ja Hä, wo ich den Hä-Moment hatte, wo ich gelesen habe, der Stempf hat einen Herzinfarkt gehabt.
Stimmt, ja. Ziemlich ein schwerer.
Das ist eigentlich auch der Grund, warum dass ich dir angerufen habe und gesagt habe, hey Stempf, wie geht's dir? Was geht ab? Oder?
Schön bist du noch da.
Ja.
Es ist ja so, ja. Das kann ich auch vor dem 23. März genau. Das ist ein eindrückliches Erlebnis.
Magst du erzählen?
Ja, irgendwie in der Nacht. Ja, ich habe in der Nacht irgendeinen Druck gehabt, hinten am Rücken. Und das habe ich dann abgetan, dass ich vielleicht auf die Wege gehen müssen oder so. Bin auf die Wege und dann ist das wieder weg. Und nachher am Morgen den Bub aufgenommen und dachte, ich gehe noch mal eine halbe Stunde liegen. Und dann nachher auf einmal wirklich im Bett hat es mir die Brust zugeschnürt. Wirklich wie ein Eisengurt, so ein Folterinstrument angelegt worden ist. Einer auf die Brust knüllt und es hat wirklich gestochen nachher im Herzen und dann noch ein bisschen den linken Arm rausgetragen. Nachher habe ich die Mutter angerufen. Gerade hey Mann, ich mache die Wohnungstür auf. Falls etwas ist, ich muss ins Spital. Oder? Und nachher ist sie gekommen und nachher sind wir dann ins Spital aufgegangen. Und dann habe ich eine Woche vorher haben wir irgendwie etwas Blödes gegessen gehabt und habe ich relativ lange müssen erbrechen. Und ich habe von dort noch so einen Reflux gehabt. Ja. Also jetzt haben sie zuerst mal so ausschliessen, ob das ein Speiseröhrenkrampf könnte sein oder ein Herzinfarkt.
Ja.
Und auf dem ersten EKG, was sie gemacht haben, haben sie es nicht so richtig gesehen. Und dann nachher aber im zweiten, das habe ich dann wirklich im Notfall auf dem Tisch, das habe ich dann einen richtigen geschoben. Und dann haben sie mich gerade in die Kardiologie und haben wir die mit der Stent nachher gesetzt. Oder dann haben sie mir den Katheter gesetzt und dann reingeschaut. Aha. Wo die Stelle ist, wo du ist und dann nachher dann machen sie das, geht etwa eine Stunde, dann kommst du raus und dann bist du wieder voll da. es geht schnell und dann, ich bin dann am Morgen etwa um 9 Uhr dort gewesen und um 12 Uhr bin ich schon auf der Überwachung gewesen. Ich kann dann auch der Frau können sagen, du bist dann im Spital, habe einen Herzinfarkt gehabt, ist alles gut.
Bange Momente, oder?
Ja, du hast auch Angst. Denn. Du hast auch Angst und da sind auch Tränen geflossen bei mir, weil ich hätte jetzt noch nicht gelesen, also vom Wählen her wählen gerade. Ja, weil es ist eigentlich noch schön zu leben, so wie es ist. Und du hast Angst und vor allem, das ist sehr einschüchternd, weil du kannst selber, du kannst nichts machen. Ausser den Herzinfarkt aussitzen, aber das habe ich auch nicht mehr, so weil ich dann schnell Medis gekriegt haben, wo es auch dann gerade gelindert haben.
Ja.
Darum habe ich eigentlich fast keine Schäden davon gehabt, weil ich schnell reagiert habe. Und das sollte man auch, wenn man das spürt, auch wenn es jetzt der Speiseröhrenkrampf wäre oder so weiter und so fort, dann soll man sofort nicht zum Hausarzt, stell den Krankenwagen, lass ins Spital tun, dann wirst du richtig versorgt, weil wenn du findest, okay, ich sitze jetzt mal einen aus über das Wochenende und dann kommt dann nochmal etwas, das könnte auch der Letzte sein.
Ja.
Von dem her, weil auch der Heldspieler, tapfer sein, ist das wirklich die falsche Lösung, außer du willst nicht mehr da sein, dann kannst du das so machen.
Dann steigt die Chance, das ist so.
Genau.
Einer von den untrüglichsten und typischsten Zeichen vom Herzinfarkt ist ja die Todesangst.
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Ja, die hast du völlig. Also du bist so machtlos. Du bist so machtlos. Du weißt, jetzt, das könnte jetzt die letzte Stunde sein. Es könnte ja sein, dass du so Schmerzen hast, dass du, oder so einen Druck, dass du bewusstlos wirst. Und dann könnte es dann plötzlich ein Herz kommen. Und das merkst du automatisch. Also Männer auf jeden Fall. Mhm. Weil das ist nicht einfach so ein Wehwehli. Und ich habe durchaus schon andere Sachen gehabt, wo ich sehr Schmerzen gehabt habe. Also wenn der Sprunggelenk Band reißt, tut das extrem weh.
Mhm.
Aber das hört nachher wieder, oder? Das ist mehr ein Schock, das andere hört nicht auf, oder?
Das ist so. Das ist das Körper eigene Adrenalin, wo er seinen Job macht. Aber beim Herzinfarkt scheint das anders zu sein. Hast du gemerkt, das geht in die Richtung?
Ja, definitiv. Definitiv, weil ich auch schon Sachen darüber gehört habe und so. Ich habe mich zwar nicht mit dem befasst, aber ich denke, okay, das mit dem linken Arm, wenn es dort reinzieht, das ist typisch, oder?
Ja, genau.
Also, wenn es jemand so ein bisschen stichelt im Herz, dann ist das eher nichts oder so. Aber wenn es wirklich so, dann nachher so konstant wird, dann gute Nacht und sexy, dann ist schon noch, dann ist es krass. Dann ist es wirklich krass.
Das ist eine Erfahrung, oder? Man kann viel lesen darüber und sich bilden, aber wenn man mal drinsteckt in der Situation, sieht es ein bisschen anders aus.
Man kann auch viele Bücher über Kindererziehung lesen, das kommt meistens anders.
Ja.
Ist so.
Jetzt bist du ein paar Wochen drüber. Wie hat sich dein Leben verändert?
Ja, eigentlich nicht gross. Also aufgehört rauchen habe ich schon im Oktober, das bin ich froh, habe ich das 10 gemacht.
Mhm.
Weil das wäre da nochmal irgendeine Nervosität rum, weißt du, wenn es keine Zigaretten darfst holen, das ist eigentlich gut. Und nachher ist es so, dass ja, ich habe jetzt die Tabletten, die ich habe, also Blutverdünner. Dann habe ich zwei, das ist am Schluss dann einfach nur noch eine und dann hat es noch einen Blutdrucksenker und was ist das Cholesterin, das muss jetzt im Moment nehmen. Das ist so die Compliance, die ich aufrechterhalten muss, oder? In dem Sinn. Und das ist eigentlich nicht viel, ich bin jetzt gar nicht ins Fitness und halt den Bauch zugenommen gehabt, wenn ich aufgehört habe rauchen und dann jetzt gar nicht wieder beklappen und kann dann halt einfach auch den Puls wieder schauen, dass ich das wieder raufbringe, dass das muss schaffen oder nur mal rumsitzen bringt es dann nichts. Ja.
Den
muss man trainieren, genau. Und wenn man das dann noch ein bisschen weiterläuft, darum muss man noch trainieren. Und so. Also nichts machen und dann nachher finden, oh, ich darf das nicht, bringt es eigentlich wie nicht. Beim Essen ist es so, ja klar, dass du schaust, dass es nicht zu hoch geht mit Cholesterin, aber das hat mir auch mein Doktor gesagt, das sei so ein bisschen widersprüchlich, weil früher ist man da, glaube ich, bei der Pharma ein bisschen verarscht worden. Und jetzt habe ich den Senker, weil ich es gehabt habe. Mhm. Aber sonst hätte ich keinen gekriegt, den Cholesterinsenker.
Ja. Ja,
das wäre früher einfach mal verschrieben. Genau, genau.
Ja, grundsätzlich sind wir ja wunderbar geboren und es ist alles genau so, wie es sollte sein.
Genau.
Es hat ohne Grund, das ist so. Aber in Reha so musst du nicht mehr mit.
Nein, hätte ich stationär sollen, aber ich habe da nicht irgendwo vom Berg rausgekommen. Darum bin ich da. Ich habe die Schultrainer gebrochen im Januar. Und da bin ich gerade schon in der Physio gewesen, und dann mache ich die Reha, Cardio-Physio dort. Mhm. Und dann geht das auch gut, weil vom Kopf her geht es mir eigentlich gut, weil ich habe auch keine Angst oder so. Da fliegt man einfach durch und das Leben geht raus. Das ist auch sie, weißt du? Also,
ja.
Klar, man hat zwei, drei kleine Sachen, ein Schräubli, ein bisschen justieren und dann aber es geht noch weiter.
Ja. Und dann wieder der Fokus auf die Musik. Was steht da sowieso musikalisch?
Ja, jetzt haben wir gerade mit der Second Trail, das ist eine Akustikband, die ich habe, mit dem Fred von Gotthard. Haben wir jetzt für eine Geburtstagsparty können spielen. Das ist jetzt seit dem September. Das erste Konzert. Sehr ungewöhnlich für mich, weil wie bei mir über Jahre gewöhnt, dass ich Minimum 30 Konzerte spiele pro Jahr.
Ja,
genau, hast viel arbeiten müssen für mich. Schleppen mit Kursen und hat noch die schwereren Sachen gesehen.
Ja, nicht nur das. Ich spiele ja selber auch noch ein bisschen.
Ja, von dir auch noch, ja, genau.
Da ist auch nicht viel.
Es ist halt nichts, aber ich bin nicht zum Schauen, dass ich mit meiner Band auf den Herbst genug Sachen herkriege, die ich spielen kann. Mhm. Jetzt bereits am 10. September habe ich das Datum angeboten gekriegt, am 26. Dezember. Das sind noch nicht viel, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir das zwischendurch noch füllen können. Aber Clubs sind wahrscheinlich eben recht ausgebucht, weil das so ein bisschen ein Vakuum ist, wo es gesagt hat, ja, ihr könnt 10 Jahre später spielen. Und so, das wird noch schwierig werden, oder, dass man überhaupt spielen kann.
Ja, also es schiebt sich alles hinten raus natürlich. Vor allem, wenn du wieder frisch ins Geschehen eingreifst.
Ja, also meine Plattentaufe ist jetzt eigentlich vom, wann ist das, letzten November auf den Dezember verschoben. Aber die wäre jetzt eigentlich Ende Mai gewesen, aber dann können wir immer noch nicht mit so vielen Leuten, oder? Und ja, weißt du nicht, dann haben sie mir geschrieben, so, ja, muss man den impfen oder testen? Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt schon das erste Mal geimpft, oder lohnt das zweite Mal. Auch vor dem habe ich keine Angst. Es kommt eh alles so, wie es soll.
Ah, sowieso. Also wir müssen da ein bisschen innovativer werden, denke ich.
Ich denke, genau, ja.
Das ist auch nicht das erste Mal, wo so eine Krankheit über die Schweiz oder über die Welt geht. Das ist so.
Definitiv nicht, ja.
Du hast noch einen eigenen Betrieb, respektive Betrieb, den du mit anderen zusammen hast, namens Klangstark. Kannst du noch etwas über das erzählen?
Das ist ein Studio, wo wir viel für Werbesachen eigentlich arbeiten. Oder auch Songwriting produzieren für andere. Und so der Lou und der Sandro haben zum Beispiel auch mit dem Loco Escrito haben sie eben Adios mitgemacht und das hat dann Platin gewonnen, der Song.
Aha.
Und ich tue viel reden. Mich hörst du öfter mal, vielleicht eben auch in einer Werbung, wenn ein Künstler stimmt, dann hörst du mich reden.
Mhm.
Also das mache ich viel. Und zum Beispiel habe ich gerade grosse Aufträge gehabt, wo wir für das kurze Domschatzmuseum, Kirche, weißt, wo alle ihre Goldschätze und Zeug zeigt und Todesbilder und so weiter und so fort, die habe ich auf Englisch gelesen und erzählt. Für Stadtführung auch, es ist meine Stimme, die englische Stimme und das sind dann immer so, weißt, vier Seiten, wo du lesen. Und zum Werbigen oder vom Radio da, wie es wäre, so, bin ich Trailer-Stimme, da hörst du mich auch und nächsten Mittwoch abends vom 12. Mai, oder das sind so. Das mache ich viel, das ist ein rechter Jobanteil, ja.
Einfach dort, wo du Brötli verdienst, oder? Das ist...
Genau, und die schreiben aber auch hin und durch für andere Songs, wo dann je nachdem wieder mal irgendwo in der Schweizer Musik auftauchen kann.
mehr so ein bisschen, das ist auch eine Alterserscheinung, oder? Dass man das Wissen weitergibt und im Hintergrund fällt, mehr anfangen zu
arbeiten. Ja, ja, das, aber wenn es ein Hit wird, ist es immer noch gut, dann gibt es immer etwas Schönes im Portemonnaie.
Das ist so.
Das ist auch lässig, aber ja. Ja, sicher, ja, der Hintergrund ist eh lässig, oder? Ich meine, es gibt viele junge, coole Sachen machen, aber es gibt dann halt so ein paar Gesetze, wo in sich immer so bleiben, wie sie sind, weil es sind immer die gleichen 12 Halbtöne, die wir brauchen, außer die machen indische Vierteltonmusik, oder?
Genau, also das viereckige Rad hat eben doch noch niemand erfunden, oder?
Genau, nicht, ja. Das wäre ein bisschen mühsam zum Tuschikon.
Das ist ja so. Ich habe noch etwas, was mich persönlich Wunder nimmt, als geborene Wungernase. Sagt ihr der Name Liz Assia etwas?
Jo. Kenne ich. Also,
genau. Weiß, wer das ist. Ja. Für die zuhören, es hat mal ein Ende gegeben namens ESC, Eurovision Song Contest. Und dort hast du auch das Herz auf der Zunge gedreht und hast gesagt, was alle gedacht haben. Aber niemand hat sich dafür gehabt zu sagen, außer du. Ein grosses Respekt von mir. Und sie hat, das kann man heute noch lesen, hat sie öffentlich von dir eine Entschuldigung verlangt.
Genau.
Weil
ja,
du...
das ist es. Weil ich sie gefunden habe, ja, ich finde, der ESC sei moderner geworden. Und das ist jetzt halt nichts gegen die Komposition, das sei gut und recht, aber dass das halt eher zu einer Kaffeefahrt in einem Garten passt. Das habe ich gesagt. Und ja.
Das dann hat sie dann genommen.
Also, und ich habe sie aber eben gefragt, sie steht auf der Bühne gesehen, gesagt, unsere Musiker sagen wir uns ja du. Aber die hat mich ja nicht. Die hat mich ja nicht kennt, die ist so mit sich selber beschäftigt gewesen.
Oder?
Die hat sich ja mich auch selber am Premieren eingeladen und hat dann gesagt, ja, ich komme dann aber nur, wenn ich einen Chauffeur habe. Also das ist so geht es auch, oder? Und weil Leute, die es jetzt sehr wichtig nehmen. Und dann nachher hat sie mir vor Profi Higgins ja einfach tut. Aber das kann man in dem Video nachschauen, dass sie gefragt haben, ob ich darf, weil sonst hätte ich nicht, oder?
Aha.
Und dann hat der Blick natürlich eine grosse Story gemacht und von überall haben sie angerufen und gesagt, hey, du bist im Spital, jetzt hat sie mit dem Herz und so und Sachen. Ich habe aber gewusst, gehabt, durch das Recherchieren, dass sie etwas im Herz kontrollieren musste. Und dort haben sie eine Story gemacht und dort haben sie mich dann schon auch ein bisschen durch den Dreck gezogen. Aber schlussendlich haben sie mich privat so viel oder auch auf Facebook so viele Mails gekriegt, die gesagt haben, endlich mal einer, was der gesagt hat, wieso featuren sie immer. Und der Blick hat die natürlich immer gefeatured. Wenn irgendetwas ist mit der, sogar mit dem Hund von der, weißt du, dann haben sie es dort reingeschrieben, weil die aber natürlich auch immer extrem kantig reagiert hat. Also meine, dann ist nach meiner Geschichte ist dann die Geschichte gekommen mit der Beatrice Egli, wo sie gesagt hat, die hätte sie falsch gesungen und Zeugs und Sachen. Und ich glaube, die sind eben auch mal nochmal zusammen einen Song gemacht. Und sie hat immer, sie, bei der sind immer die anderen schuld gewesen. Und das funktioniert halt bekanntlicherweise nicht im Leben. Irgendwann muss man auch mal sagen, sorry, ja, das ist jetzt mal mein Fehler gewesen, oder?
Genau.
Und dann, ja, bin ich halt auch ehrlich gewesen. Und dann bei den meisten ist es gut angekommen, aber natürlich auch nicht bei allen, gell?
Logisch. Ich bin eben auch ein bisschen so, oder? Auf das Risiko, dass ich der Erste bin im Leben, wo er es sagt. Aber du bist halt einfach ein Arschlochpunkt, oder?
Ja, klar. Das ist es so, ja. Genau.
Das ist so. Hast du die Entschuldigung mal geschrieben?
Nein, sicher nicht. Weil ich bin auch nicht falsch gelegen.
Finde ich cool.
Sie hat sich bei mir ja auch nicht entschuldigt, dass sie mich Schlegel genannt hat. Sie haben ja dann ein T-Shirt gemacht, das ich gut verkauft habe. Also ich bin ein Schlegel, was bist du? Ja. Nein, muss es mit Humor nehmen.
Unbedingt. Was gibst du unseren Hörern raus als letzten Tippsatz?
Ja, sind so, wie sie sind. Wenn ihr etwas denkt, sagen es den Leuten. Wenn euch etwas stört, sagen es auch. Sagen es mit lieben Worten, mit respektvollen Worten, um den anderen nicht verletzen. Und dann geht es allen besser. Dann sind einfach die beste Version von euch selber, die ihr könnt sein, weil dann geht es auch allen rundherum gut.
Ein schöner Satz. Stempf Schmid. Alle Infos, die ihr braucht, auch von Klangstark, aber auch die Webseite von der neuen Band, respektive der neuen Scheibe, die ich alles in die Shownotes, könnt ihr schauen. Mhm. Und natürlich teilt den Podcast, wenn er euch gefällt, ihn abonnieren und auf YouTube setzt das Höckli beim Glöckli her. Wenn es gefällt, erzählt es weiter. Stempf, merci vielmals, hast du erzählt aus deinem Leben.
Es war
sehr interessant gewesen. Auch schön, dich wieder mal länger zu sprechen. Vielleicht sehen wir uns wieder einmal, wenn ich ins Bündnerland fahre.
Das ist gut möglich.
Nehmen wir mal ein Bierli wieder einmal. Das würde mich
freuen. Ja, mich auch.
Danke, dass du bist dabei warst und dich zur Verfügung gestellt hast.
Ja, danke auch, Cousin. Mach's gut.
Ja.
Podcast Bad Cat Cousin. Hä?